SRF 2 Kultur. Weltweit.
Am nächsten Mittwoch ist wieder der erste Tag im Mai. Für manche ein schönes Datum, weil sie dann frei haben. Die Polizei allerdings, die hat am 1. Mai besonders viel zu tun und das nicht nur hier in der Schweiz, sondern auch in anderen Großstädten Europas. Der 1. Mai ist gar Anlass für eine kleine Städtereise für manche. Das kann man sehr schön sehen, wenn man die Internetseite der Linksradikalen in Berlin besucht. Zum 1. Mai 2013 wird es in Berlin erneut verschiedene Demonstrationen geben, wirbt die antifaschistische Linke Berlin da im Internet und weiter geht das Programm des Tages. Vormittags Nazis blockieren in Schöneweide, nachmittags chillen beim Barrio Antifaschista, um 18 Uhr zur revolutionären 1. Mai-Demo in Kreuzberg. Das klingt tatsächlich wie ein absurder Reiseführer. Ich habe Tobi Müller in Berlin gefragt, den Journalisten, ob sich die Stadt auf einen Großanlass gefasst macht.
Auf jeden Fall. Es ist ein regelrechter Großkampftag, nicht nur für die linksextremen Teile der Antifaschisten, sondern auch für die Polizei vor allen Dingen. Also durchschnittlich gibt es in Berlin rund 100 oder mehr verletzte Polizisten und ebenso viele Verhaftungen. Es geht ja schon am Vorabend los, an der sogenannten Walpurgisnacht am 30. April sind schon einzelne Großdemonstrationen angekündigt, im Wedding zum Beispiel, traditionell migrantisch geprägter Stadtteil im ehemaligen West-Berlin. Am 1. Mai potenzieren sich dann die Schauplätze. Es gibt gleich mehrere gleichzeitig. Und es gibt seit 3 Jahren wieder zum ersten Mal auch einen Großanlass der rechtsextremen NPD, Partei der Neonazis, das darf man mittlerweile so sagen, in Deutschland, die zu einem Großaufmarsch lädt in Schöneweide, in einem ehemaligen Ostbezirk, ein bisschen weiter weg vom Zentrum. Da kommen Neonazis aus der ganzen Republik angereist. Da ist wieder einiges zu erwarten, wie zum letzten Mal vor 3 Jahren im Prenzlauer Berg, als sich Parlamentarier sogar den Neonazis in den Weg gestellt haben. Das ist also ein Riesengroßanlass von der extremen Rechten bis zur extremen Linken. Die Polizei muss sogar Verstärkung von Bundesebene anfordern, um dieser Dimension gerecht zu werden.
Berlin blickt diesem Tag also zu Recht besorgt entgegen. Was hat die Stadt dem Großandrang von Demonstranten dann entgegenzusetzen, abgesehen jetzt von Polizeigewalt?
Gewalt ist vielleicht das falsche Wort. Man muss eigentlich sagen, dass die Berliner Polizei plus ihre Kollegen von der Bundesebene ganz besonnen reagiert hatten in den letzten Jahren. Da wurde sehr spät eingegriffen, wenn es wirklich nicht anders ging. Natürlich muss man, wenn man in einem sensiblen Gebiet wohnt, zum Beispiel, schon immer den Pass auf sich tragen, die Identitätskarte. Man muss sich ständig ausweisen. Und was natürlich stark zugenommen hat, allerdings vor 3 Jahren dann auch schon wieder unterbunden kurzfristig, sind Filmaufnahmen, dass die Polizei dann tatsächlich auch filmt, was bei diesen Großdemonstrationen abgeht. Das ist allerdings ein sehr heikler Punkt gerade.
Genau darüber wird zurzeit in Berlin gerade heftig diskutiert. Der Datenschutz, das ist der heikle Punkt da. Dürfen die Demonstrationen vom Staat gefilmt werden? Dürfen sie nicht gefilmt werden? Das ist dabei die Frage, Tobi Müller. Wo liegt genau das Problem?
Das Land Berlin hat das, wie gesagt, unterbunden vor 3 Jahren. Jetzt will es ein Gesetz verabschieden, was sogenannte Übersichtsaufnahmen erlauben soll. Eine Übersichtsaufnahme, was ist das genau? Ist das eine totale, wie man im Film oder im Fernsehen sagt, wo einzelne Gesichter auch nicht wirklich zu erkennen sind? Darf man, wenn Gefahr im Verzug ist, näher ran, darf man ranzoomen und Gesichter zeigen, wenn wirklich etwas passiert, was justiziabel ist, sogar an Kapitalverbrechen vielleicht, wo sind da die Grenzen und ganz wichtig, dürfen diese Daten gespeichert werden? Die Berliner Polizei, der Innenminister Berlin sagt dann, nein, nein, das sind nur Übertragungen, das sind gar keine Aufnahmen, da geht es nur darum, dass wir unsere Einsätze besser koordinieren können, die Opposition von der Partei Die Linke bis zu den Grünen, zum Teil sogar die FDP sagen, das ist sehr heikel, das sollte man nicht tun. Und ganz heiß ist jetzt im Moment, ob dieses Gesetz noch quasi per Eilbeschluss verabschiedet werden kann vor dem 1. Mai. Das ist im Moment gerade arg diskutiert und niemand weiß, ob gefilmt werden wird oder nicht, am Dienstag und am Mittwoch dann vor allem.
Nach Boston ist man auf der ganzen Welt besonders aufmerksam gegenüber Terror und politisch motivierter Gewalt. Hat das die Diskussion auch in Berlin oder auch in Deutschland beeinflusst?
Auf beiden Ebenen. Die Diskussion ist sehr breit geworden. Am letzten Wochenende hat der Innenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU für Aufsehen gesorgt, indem er sofort reflexhaft eine stärkere Überwachung von öffentlichen Plätzen und Orten in ganz Deutschland anordnen wollte oder zumindest dafür gerufen hat, weil er auch weiß, wir sind schon im Wahlkampf hier in Deutschland, dass er da natürlich einen großen Rückhalt in der Bevölkerung hat. Spiegelumfragen reden von 80%, die eine Verstärkung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum wollen. Dann kam ein Interview eines Verfassungsrichters, Herr Voskuhle, der am Sonntag gesagt hat, das geht nicht, man muss hier besonnen reagieren, worauf sich dann der Innenminister wieder gewehrt hat und gesagt, er soll doch für den Bundesrat kandidieren, wenn er Politik machen will. Das ist das eine, die Scharmützel sind in vollem Gange, aber es wird auch in Berlin darüber diskutiert, wo jetzt noch vermehrt Kameras installiert werden soll. Die Stadtregierung zum Beispiel sagt, nein, wir haben genug, wir wollen keine Londoner Verhältnisse hier, aber die S-Bahn zum Beispiel im Besitz der Deutschen Bahn sagt, wir werden jetzt unsere S-Bahnhöfe auch mit Kameras ausstatten wollen, die allerdings nur die Bordsteinkante betreffen, aber immerhin 72 Stunden gespeichert werden sollen. Das ist sehr lange für Aufnahmen im öffentlichen Raum. Berlin ist da mittendrin und im Fahrwasser von Boston kriegen diese Diskussionen in der Tat auf allen möglichen Ebenen eine ganz neue und andere Brisanz.
Journalist Tobi Müller über Deutschlands Auseinandersetzung mit dem Datenschutz im Fahrtwasser der Bostoner Attentate. Das Vision du Réel ist ein Filmfestival im kleinen Städtchen Nyon. Diese Woche ist da eine Flut von Dokumentarfilmen über die Leinwand gegangen. Martin Walder hat sich für uns in die Kinosäle gesetzt während dieser Tage. Am letzten Dienstag hat er uns zum ersten Mal am Telefon davon berichtet. Das hier war sein Zwischenbericht.
Es ist schon so, dass ein bisschen das ganze Elend dieser Welt versammelt ist in Nyon auf der Leinwand. Das klingt jetzt etwas sarkastisch, aber es klingt deshalb sarkastisch, weil man sich auch ein bisschen dagegen wehren muss. Es ist wirklich kein erfreulicher Blick auf die ökonomische, auf die politische Misere weltweit.
Schwere Kost also am Vision du Réel Festival in Nyon. Ich habe Martin Walder gefragt heute Nachmittag, wie es ihm heute geht, nach der vollen Ladung des Festivals.
Ja, ich danke sehr für die Nachfrage. Ist wirklich rührend. Es geht mir eigentlich ganz gut. Erstens ist Frühling und zweitens gibt es doch einige Filme, die auch Humor zeigen. Die Ironie ist natürlich auch ein Stilmittel von Filmen, um Dinge in Distanz zu rücken. Also formale Gestaltung ist extrem wichtig in solchen Filmen, je schrecklichere Dinge sie zeigen wollen.
Vision du Réel ist jetzt beendet. Blicken wir kurz zurück. War das ein ergiebiger Jahrgang?
Es war meiner Ansicht nach nicht so ein ergiebiger Jahrgang wie letztes Jahr und es gab vielleicht auch nicht die Entdeckung, aber es gab Entdeckungen. Für meinen Gusto gab es zu viel, ein bisschen randständig Entlegenes, auch Skurriles oder Vages. Es gibt so einen kleinen Trend zum Menschelnden anstatt zum Menschlichen in diesem Festival oder es gibt Filme, die sich halt so im Phänomenologischen erschöpfen. Also das kann auch sehr lustig sein, wie zum Beispiel das Porträt eines Lausanner Mietshauses, wo aus der Perspektive an der Lifttür gefilmt wird. Und zwar die Hauptperson ist die Pförtnerin, die Concierge, die den Schlüssel zur Waschmaschine verwaltet. Und dann kommen alle diese randständigen Leute, die in diesem Haus leben, kommen vorbei. Und das gibt so ein Kaleidoskop von menschlicher Existenz. Das schaut man sich sehr gerne an, aber es ist nicht weiter erhellend, das steht einfach für sich.
Sie sagen also, die Entdeckung fehlt. Peter Lichtis Dokumentarfilm kommt mir in den Sinn, der das Leben seiner Eltern dokumentiert mit der Kamera und als interessantes Stilmittel zwei Puppen miteinander sprechen lässt. War das also keine Entdeckung für Sie, Martin Walder?
Doch, Peter Lichtis Film war vielleicht sogar die Entdeckung oder sagen wir mal für mich der beste Film eigentlich, den ich gesehen habe. Ich habe natürlich bei weitem nicht alles gesehen, weil er eine sehr penible Erforschung seiner beiden Eltern filmisch unternimmt. Er hat viele Gespräche mit ihnen geführt. Jetzt filmt er aber nicht einfach diese Gespräche und zeigt sie dann auf der Leinwand, sondern einige dieser Gespräche sind in ein Puppenspiel umgewandelt. Jetzt kann man sagen, das ist ja völlig entlegen, was der macht. Aber es hat natürlich genau den Sinn, die Direktheit zu brechen, das Intime, das zu intim wird, aufzubrechen. Und Peter Lichti gelingt es mit diesem Stilmittel, immer wieder diese Direktheit zu brechen. Und es gelingt ihm vor allem dann über das Private hinauszuweisen und eben das Porträt einer Generation spürbar werden zu lassen an diesen beiden alten Leuten. Was war Ihre Einstellung zur Familie? Wie gehen Sie heute im Alter mit der Liebe um? Das ist ein ungeheuer reicher, zärtlicher und kluger Film.
Steht dieser Film von Peter Liecht jetzt alleine da in der Landschaft oder können Sie ihn irgendwie einordnen?
So, das Inszenieren der persönlichen Perspektive, das ist mir wirklich sehr stark aufgefallen dieses Jahr. Und das hat natürlich auch einen Namen dahinter, der heißt Michael Moore. Dass ein Filmemacher hingeht und sagt, ich nehme jetzt die Kamera und ich filme sozusagen alles, was mir jetzt widerfährt oder wo ich einen Besuch mache, ich bringe mich selber ein. Das ist ein Stilmittel, das hier sehr aufgefallen ist. Es gab den Film von Ramon Giger und Jan Gassmann, Karma Shadub, da filmt Ramon Giger die Auseinandersetzung mit seinem Vater, dem weltberühmten Violinisten und Musiker Paul Giger. Und das geht also wirklich an die Nieren. Das ist sehr, sehr hart, was die beiden hier durchleben vor der Kamera. War mir am Anfang fast zu privat, zu privatistisch. Und je länger es geht, weil er so ernsthaft ist, bleibt man dann eben auch dran.
Zurück zum Vision du Réel. In der Schweiz gibt es ja zurzeit viele Festivals. Was macht dieses Festival jetzt zum herausragenden Anlass?
Es ist schon eines der großen Dokumentarfilmfestivals international. Das hängt auch damit zusammen, dass es Nyon einen Markt hat. Und auf diesem Markt, da treffen sich Filmemacher mit ihren Projekten und tauschen sich aus. Das ist das eine. Und das andere ist ein Markenzeichen von Nyon. Das sind die sogenannten Ateliers, wo wirklich die Crème de la Crème des Dokumentarfilms sich schon die Türklinke in die Hand gegeben hat, sozusagen. Dieses Jahr war es die Lettin Laila Pakalnina und der Israeli Eyal Shivan. Und ich habe das von Shivan besucht. Das war eine ganz brillante, zweieinhalbstündige Vorstellung dieses streitbaren und umstrittenen Filmes aus Israel, der eben die Erinnerungsideologie Israels kritisch hinterfragt.
Welches war denn Ihr liebster Film?
Was mir sehr gut gefallen hat, ist ein Film aus wirklich am Rande der Wildnis, der hieß Night Labor. Da begegnen wir einem alten Mann, der sieht aus wie ein Indianerhäuptling, ein Gesicht wie eine Landschaft, man kann sich nicht satt sehen. Man sieht ihn Muscheln schürfen im Schlick, ziemlich lange, das dauert eine Weile, man denkt, was soll das? Dann sieht man ihn an seinem Wohnwagen diese Muscheln zubereiten und essen, dann sieht man ihn zur Arbeit gehen. Völliger Atmosphärenwechsel aus diesem wilden, randständigen Milieu. Plötzlich eine Hightech-Fabrik, alles klinisch sauber. Es ist eine Industrieanlage für Hummerverarbeitung. Und das ist so ein Kontrast an der Nahtstelle von Wildnis und eben industrieller Zivilisation, dass dieser Film dann auch über sich hinausweist. Und dieser Typ kommt einem nahe. Er wird fast emblematisch als Figur für eben jemand, der da ganz am Rand. Es wird kein Wort gesprochen in diesem Film, der am Rande lebt und genau eben an dieser Schnittstelle funktioniert. Und das ist gewaltig schön gefilmt dazu. Also da ist ein Dokumentarfilm auch Kino und das soll es ja auch sein, vor allem.
Filmjournalist Martin Walder über das Vision du Réel Festival in Nyon. Computerspiele können uns in fremde Welten entführen. Doch auch wenn wir in einer solchen Welt versinken, bleibt uns immer bewusst, dass wir vor einem Computer oder vor einer Konsole sitzen. Und mancher hat sich vielleicht schon einmal gewünscht, da hineinzukriechen und sich mitten in der Spielwelt zu bewegen. Diesen Wunsch kann man sich jetzt erfüllen, und zwar im Theaterstück 15.000 Grey. SRF-Digitalredaktor Guido Berger war bei einer Probe dabei.
Ich bin im Haus der elektronischen Künste in Basel, in einer Gruppe von Zuschauern oder besser Spielern. Wir werden zusammen das Stück erleben oder eben das Spiel spielen. Und wie in jedem Game erhalten wir zu Beginn ein Tutorial, eine kurze Einführung. Eine Schauspielerin im dunkelblauen Matrosenkleid erklärt uns:
Ihr spielt zusammen. Das heißt, ihr spielt nicht gegeneinander, sondern miteinander und sollt versuchen, gemeinsam die Rätsel zu lösen und das Spiel bis zum Ende durchzuspielen.
Und dann öffnet sich eine Türe und wir betreten die Spielwelt.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen.
Wir gehen in einen Raum, es ist dunkel, nur eine einzelne Lampe zeigt auf einen Wissenschaftler, der am Boden sitzt und eine Bombe umgeschnallt hat. Mit einer Zeituhr, die sich rückwärts bewegt von 38, 37, 36, 35 Sekunden. Nach der Explosion der Bombe wird die Zeit zurückgespult. Erleichtert stellen wir fest, dass wir nur einen Blick auf das mögliche schlechte Ende des Stücks geworfen haben. Und wir begreifen auch gleich, worum es in dem Spiel geht, die Bombe entschärfen und den Wissenschaftler retten. Die Zeituhr auf der Bombe steht auf etwas mehr als einer halben Stunde. So lang haben wir also Zeit zum Rätseln. Im Raum stehen Schreibtische mit Notizzetteln, Kinderzeichnungen, Ordnern, Briefen. Ein Radiogerät ertönt hinter uns.
Es ist uns wichtig, sorgsam mit den Ergebnissen unserer Forschung umzugehen. Also die Entwicklung des Verfahrens steht unter strengster Geheimhaltung. Ich hoffe, Sie verstehen das.
Wir hören zu, durchstöbern die Papiere, öffnen Taschen, wir suchen nach Hinweisen. Gleichzeitig lernen wir so auch die Spielwelt und ihre Figuren kennen. Zum Beispiel, wenn wir ein Liebesbriefchen finden oder ein Familienfoto betrachten. Schauspieler beleben den Raum, so zum Beispiel eine Wissenschaftlerin, die den bewusstlosen Professor aufzuwecken versucht. Sie braut dazu eine Mixtur zusammen. Das Papier mit dem Rezept ist allerdings zerrissen und wir helfen ihr dabei, es zu vervollständigen. Es gibt eine unsichtbare Trennwand zwischen ihr und uns. Die Schauspieler nehmen unsere Anwesenheit nicht wahr. Wir können sie nicht direkt ansprechen. Stattdessen greifen wir ab und zu in ihre Welt ein, verändern etwas und darauf reagieren sie dann. Nach der Probe erläutert mir dann Yves Regenas, der den Professor mit der Bombe spielt, dass das ganz bewusst so gewählt ist.
Was wir nicht tun wollen, ist so Situationen zu produzieren, die jemanden ausstellt. Also es geht überhaupt nicht darum, so klassisches Mitmachtheater zu machen, wie man das vielleicht kennt, sondern wir haben versucht, diese Interaktion so zu machen, dass man als Spieler eine Geisterrolle quasi einnimmt, also so einen Geisterstatus hat und sehr in Ruhe und in Freiheit überlegen und walten kann.
Das verdeutlicht auch, dass 15.000 Grey viel näher an einem Computerspiel ist, als es an einem Theaterstück wäre. Wie die Geschichte erzählt wird, wie sich die Spieler daran beteiligen, ist genau wie in einem Game. Wie in einem Computerspiel beeinflussen wir die Handlung durch die Aktionen unserer Gruppe. Doch statt mit voraufgezeichneten Figuren und Ereignissen zu interagieren, tun wir es hier einfach mit der Live-Variante davon. Was nicht nur für die Spieler reizvoll ist, sondern auch für das Ensemble, meint Yves Regenas.
Wir lieben diese Co-Präsenz, wie wir das gerne nennen, also dieses Beisammensein von Performern und Zuschauern im selben Raum. Das hat was.
Zurück zum Stück schauen wir noch einmal auf den Professor, den die Wissenschaftlerin gerade aufzuwecken versucht. Nein, das hat nicht geklappt. Er bleibt bewusstlos. Vielleicht gelingt es Ihnen, das Rätsel zu lösen.
Und wenn Sie mögen, können Sie das tun. 15.000 Grey von Maschina X können Sie noch bis am Sonntag sehen oder besser spielen im Haus für elektronische Künste in Basel. Und wenn Sie es sich zuerst noch etwas ansehen möchten, können Sie unser Video von der Probe schauen auf srf.ch/kultur. Da hören Sie auch das ganze Interview mit dem Schauspieler Yves Regenas. Rüge für den ORF. Der öffentlich-rechtliche österreichische Rundfunk hat kein ausgewogenes Fernsehprogramm gesendet und damit gegen seinen gesetzlich verankerten Auftrag verstoßen. Zu viel Unterhaltung, zu wenig Information, zu wenig richtige Kultur. So das Fazit des österreichischen Bundeskommunikationssenats, der das Programm untersucht, gemessen hat. Stimmt das oder geht es bei der Debatte um mehr als um den Kulturbegriff? Martin Lehmann hat sich darüber mit der österreichischen Journalistin Doris Prisching unterhalten.
Doris Prisching, Sie sind Medienredakteurin bei der Wiener Tageszeitung Der Standard und beobachten die Medienszene also von Berufes wegen. Verstehen Sie diese Kritik?
Ja, ich kann die Kritik nachvollziehen. Es gibt eine klare gesetzliche Regelung bzw. einen Programmauftrag, an den sich der ORF zu halten hat. Hier wurde offensichtlich das Programm analysiert und wenn diese Messung zu diesem Ergebnis kommt, dann ist das zu akzeptieren.
Das ist einfach eine quantitative Untersuchung.
Ursprünglich ist es so gewesen, dass der Verband österreichischer Privatsender eine Beschwerde eingebracht hat bei der Medienbehörde, das ist die untergeordnete Instanz, wonach der ORF sein Programm nicht ausgewogen, das heißt ausgewogen im Sinne von Unterhaltung, Information, Kultur und Sport, was also ein öffentlich-rechtlicher Sender zu leisten hat, sendet. diese untergeordnete Instanz hat den Privatsendern recht gegeben und die übergeordnete jetzt in Teilen eben auch.
Und eine Diskussion ist ja eben auch die mit dem Kulturbegriff. Offenbar bemüht sich der ORF da sehr, diesen sehr breit auszulegen. Was ist denn daran auszusetzen, dass der gebührenfinanzierte Sender die breite Masse erreichen will, auch in kulturellen Belangen?
Dagegen ist ja grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn es, wie im Gesetz vorgeschrieben, in ausgewogenem Maße passiert. Das heißt, das Fernsehprogramm des ORF soll Information, Unterhaltung, Sport und Kultur angemessen abdecken. Der ORF hilft aber beim Nachweis dieser Ausgewogenheit ganz gerne nach. Das heißt, er ordnet Kultur- und Informationssendungen zu, die, sage ich jetzt einmal, jeder Fernsehzuschauer als Unterhaltung bezeichnen würde, und zwar relativ eindeutig. Also wird ein bisschen getrickst.
Wie begründet denn der ORF selbst diese festgestellte Abweichung vom gesetzlich festgelegten Kulturauftrag?
Der ORF sieht ja diese Abweichung nicht. Ja. Also er behilft sich mit Tricks, indem er die Kategorien ausweitet. Und da wird dann beispielsweise eine Sendung über Hüttenwirte als Informationssendung deklariert, nur damit man die Vorgaben erreichen kann. Ja. Also es gibt kein Unrechtsbewusstsein des ORF in diesen Fragen.
Nun muss ja in ein paar Monaten das Verwaltungsgericht darüber befinden, in dieser Debatte. Geht es denn bei dir wirklich nur um den Kulturbegriff, darum, was Kultur ist, was eher nicht? Oder hat diese Diskussion auch noch politische, medienpolitische Hintergründe?
Also in erster Linie geht es schon darum, dass ein Sender, der sich zu einem Gutteil über Steuergelder finanziert, das Gesetz einhalten muss. Daneben gibt es aber natürlich auch die Empörung der österreichischen Privatsender und viele andere auch. Ja, ich würde auch meinen, die Bevölkerung kann das nachvollziehen, dass der ORF sich ja nicht nur über Gebühren, sondern auch über Werbung finanziert und das aber teilweise mit dem gleichen Programm, wie sie Privatsender auch haben. Da ist oft nicht viel Unterschied und das regt auf, ja.
Ist denn die Frage, was Kultur ist und was nicht, nicht auch ein bisschen eine Ermessensfrage?
Ja, ich denke schon. Nur der Gesetzgeber sieht es halt doch relativ eindeutig. Und in diesem Bescheid des Bundeskommunikationssenats ist ja auch ganz eindeutig angeführt, ja, dass Kunst und Kultur eben nicht so zu verstehen ist, dass jetzt eine Unterhaltungssendung wie, es gibt bei uns eine Sendung, die heißt Wir sind Kaiser, das ist eindeutig eine Unterhaltungsshow und der ORF führt sie aber als Kultur an. Ja. Und dieses Verhältnis, es geht um die Ausgewogenheit und dieses Verhältnis muss stimmen und aus dem Grund muss man sich diese Zuordnungen gefallen lassen. Ja.
Doris Prisching ist Medienredakteurin bei der Wiener Tageszeitung Der Standard. Für die schlechte Telefonverbindung bitten wir um Entschuldigung. Wie sieht Kultur aus? Zum Beispiel wie die detailverliebte Performance in unabhängigen Kunstraum oder sieht sie aus wie die akkurat gehängte Ausstellung monochromer Bilder im renommierten Museum oder sieht Kunst aus wie das Konzert einer wilden Rockband im Club? Viele Fragen, das ist das eine, doch das visuelle Erscheinungsbild von Kultur wird auch davon geprägt, wie Kulturveranstalter auftreten. In der Gestaltung ihrer Plakate, Saisonprogramme, Homepages, ihrer Programmhefte und Publikationen. Mit diesem Design für Kulturinstitutionen beschäftigt sich nun ein neues Buch. Also, wie sieht Kultur aus? Elinor Landmann berichtet.
Einfache Frage, einfache Antwort. Ziemlich schwarz-weiß, gerne mit Schrift und etwas verwirrend. Aber das reduziert natürlich die Fülle der Beispiele, Analysen und Entwicklungen, die im Buch Introducing Culture Identities, Design for Museums, Theatres and Cultural Institutions versammelt sind. Der Band, der eben im Berliner Gestaltenverlag erschienen ist, stellt herausragende Beispiele von zeitgenössischem Design für Kulturinstitutionen zusammen. Zu sehen sind denn also zum Beispiel die markanten, aber nur schwer lesbaren schwarz-weißen Schriftbilder, mit denen das Museum für zeitgenössische Kunst in Warschau wirbt. Oder die verwirrenden Fotos, mit denen die Berliner Bühne Hau wirbt. Oder die Plakate des Grafikfestivals in Chaumont, wo Schriftzüge unentwirrbar übereinander gelegt werden. Design für Kulturinstitutionen und Veranstalter, das wird schnell klar, ist etwas anderes als die gestalterische Arbeit für zum Beispiel eine Telefongesellschaft. freier sei diese Arbeit, experimenteller und radikaler. Das sagt Robert Klampen, der Verleger des Gestaltenverlags, der den Bildband mit anderen ediert hat. Trotzdem, so Klampen, Design für Kulturinstitutionen ist nicht Kunst.
Design hat auf jeden Fall immer die Aufgabe, etwas zu vermitteln und zu verkaufen, zu kommunizieren, einen Zweck zu erfüllen. Ich denke aber, bei den kulturellen Institutionen ist es ganz einfach so, dass die Aufgabe und das Verständnis dessen, was transportiert werden muss, beim Betrachter einfach ein ganz anderes ist. Und das macht die Arbeit so spannend.
Mit dem grafischen Auftritt kommunizieren Kulturinstitutionen, wie sie sich selbst verstehen, und sie steuern, wie sie verstanden werden wollen. Ein Beispiel dafür ist das Design, das das Schweizer Büro Müller-Hess für die Kunstmesse Art Basel entwickelt hat. Ein ausgefeiltes, monochromes Farbkonzept und ein schlichter Schriftzug prägten Jahr für Jahr das Plakat, den Katalog, die Veranstaltungshinweise der Messe. Dieses minimalistische Konzept aus Farbhintergrund und Schriftzug war radikal, wiedererkennbar, vermittelte Solidität und machte in seiner neutralen Reduktion dennoch klar, dass sich die Messe als Plattform versteht für neue Ideen. Beim Blättern durch das Buch mit den vielen, vielen Beispielen für die Designstrategien von Kulturinstitutionen, da wird klar, die Schrift ist als Gestaltungsmittel zentral. Auffällige Schriftarbeiten, sagt Robert Klampen vom Gestaltenverlag, die liegen ganz offenbar im Trend.
Ich glaube, dass Gestalter in nicht so vielen Fällen die Möglichkeit haben, radikal anders mit Schrift umzugehen. Mit Bildern müssen sie oft arbeiten, aber kreativ mit Schriften umzugehen, Typografie einzusetzen, das ist eigentlich ein Hauptmerkmal eben auch von diesem Bereich der Arbeit für kulturelle Institutionen.
Auch die Gestaltung von Ludovic Ballon für das Theater Basel nutzt Schriften und auch diese Arbeit hat ihren Weg in das Buch Introducing Culture Identities gefunden. Auch hier prägen schwarz-weiße Schriftzüge die Erscheinung, aber die Plakate, Saisonprogramme und Programmhefte des Theaters Basel sind nicht unbedingt leicht lesbar. Die Leserichtung wechselt, die Hierarchie, welche Info ist wichtig, welche nicht, ist ebenfalls unklar. Diese gestalterische Strategie setzt auf Radikalität. Das Theater Basel präsentiert sich in seiner Gestaltung eben nicht als offenes Forum, in dem die Anliegen der Bürger verhandelt werden. Könnte man also zuspitzen und sagen, wenn ein Plakat nicht verständlich ist, dann wirbt es wohl für Kultur? Robert Klampen vom Gestaltenverlag differenziert. Die Balance von Lesbarkeit und Auffälligkeit ist ein generelles Charakteristikum von Gestaltung.
Wenn Sie zu viel Lesbarkeit haben, dann guckt es sich weg. Wenn Sie zu viel Auffälligkeit haben, tritt eigentlich nur der Effekt in den Vordergrund und Sie lesen es nicht mehr. Sie müssen eigentlich genau einjustieren, dass Sie auf der einen Seite etwas haben, was Aufmerksamkeit erzeugt, aber den Blick so lange gefangen hält, dass Sie tatsächlich die Überraschung bekommen. Da entsteht eine gewisse Reibung und die sorgt dafür, dass Gestaltung im Kopf haften bleibt.
Das Design von Kulturinstitutionen und das Buch, das darüber im Gestaltenverlag erschienen ist, sagt also nicht bloß etwas aus über Designstrategien, sondern auch über Wahrnehmungsmechanismen. Und das Buch liefert die herausragenden zeitgenössischen Beispiele von Grafikdesign, das nirgends so frei und experimentell arbeiten kann wie im Kulturbereich.
Introducing Culture Identities ist erschienen im Gestaltenverlag. 5 Jahre her ist da nun schon der Ausbruch der globalen Wirtschaftskrise. Besserung der Verhältnisse ist leider keine in Sicht, vor allem in Südeuropa nicht. Die Einwanderung aus Spanien, Portugal, Italien und Griechenland in die Schweiz hat im vergangenen Jahr denn auch stark zugenommen, bis zwischen 20 und bis zu über 50%. Im Gegensatz zu früheren Einwanderungswellen kommen auch viele qualifizierte Arbeitskräfte hierher. Und hinter jedem Prozentpunkt stehen Menschen, wie etwa der in Deutschland aufgewachsene Arzt Anastasios und die Lehrerin Xantippi aus Griechenland. Christian Weißflug hat sie in Basel besucht.
Basel Bahnhof. Menschen kommen an oder reisen ab, rollen eilig Koffer hinter sich her oder verweilen kurz für einen schnellen Kaffee. Von hier durch die Basler Altstadt führt ein malerischer Spaziergang zur Wohnung von Xantippi und Anastasios. Vorbei am Barfüßerplatz und später am Roten Rathaus. Eine lang ersehnte Frühlingssonne lockt Menschen in die Gassen und die Gartenrestaurants. Ein Straßenmusikant spielt Tango. Und Tango läuft auch in der kleinen Zweizimmerwohnung von Xantippi und Anastasius.
Hier ist das Wohnzimmer. Wir sind ganz neulich hier umgezogen und es gibt viele Möbel, die fehlen, aber okay.
Ein neues Sofa in modischen Grautönen und ein schwarzer Flachbildschirm stehen im Wohnzimmer. Bilder hängen an den weißen Wänden, noch keine. Nur auf einer Staffelei in der Ecke steht eine noch fast unberührte Leinwand. In feinen Bleistiftstrichen sind darauf ein Tangotänzer und seine Partnerin skizziert. Anastasius versucht zum ersten Mal seit seiner Ankunft ein Bild zu malen.
Man muss, um zu malen, muss man auch psychisch bereit sein, also mental.
Und das heißt für ihn,
glücklich muss man sein.
Ganz und gar glücklich war Anastasius in Griechenland. Eigentlich war er als Student nur für ein Austauschjahr aus Deutschland in das Heimatland seiner Eltern gekommen. Sein Vater und seine Mutter waren 1967 nach Bochum ausgewandert, arbeiteten dort in einer Fabrik und machten dann ein griechisches Restaurant auf. Griechenland war so, wie es sich Anastasius in Bochum immer erträumt hatte.
Es war ein wirklich fast sorgenfreies Leben, weil wir einfach, wie gesagt, ich war der Arzt und sie war die Lehrerin in einer kleinen Gemeinschaft. Ich habe als Arzt oft Geschenke bekommen. In der Notaufnahme kam eine ältere Dame mal mit Fisch an oder mit Eiern. Es gab nicht diese Anonymität, die es halt in diesen nördlicheren Ländern gibt. Es ist einfach alles etwas, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, wärmer.
Mit seiner Frau Xantippi arbeitete Anastasios auf verschiedenen Inseln im Ägäischen Meer. Doch dann änderte die Krise alles.
Kurz nach unserer Hochzeit 2011 im August hatte ich den Bescheid bekommen vom Gesundheitsministerium, dass meine Stelle, meine nächste Anlaufstelle für die Assistenzarztausbildung, dass die sich verlängert, dass die Wartezeit sich verlängert auf ungefähr 3 Jahre durch die Umstände, die halt in Griechenland durch die Krise hervorgerufen worden sind. Waren das Sparmaßnahmen, da hat man Stellen gekürzt und für mich hieß das dann, dass ich 3 Jahre arbeitslos und ohne Weiterführung meiner Ausbildung bleiben würde.
Das idyllische Inselleben war vorbei und trotzdem zählt sich Anastasius zu den Glücklichen, die noch wählen konnten. Viele seiner ehemaligen Kollegen, die keine guten Fremdsprachenkenntnisse haben, sind arbeitslos oder müssen sich etwa als Taxifahrer durchschlagen. Für Anastasius aber standen in der Schweiz alle Türen offen. Er arbeitete in der Chirurgie zuerst am Inselspital in Bern und jetzt seit 2 Monaten im Bruder-Holz-Spital in Basel. Wirklich glücklich fühlt er sich aber nicht. Fast jeden Tag muss er sich Sprüche anhören.
Also wenn man hört, ein Grieche, dann viele, viele Mitarbeiter sind zum Beispiel aus Deutschland, die drücken mir dann den Spruch rein, wann hören wir endlich auf, für euch zu zahlen zum Beispiel.
Das Leid der Menschen in seiner Heimat lassen Anastasius an der Politik der EU zweifeln.
Ich sehe einfach, dass mittlerweile es in eine Richtung hingeht und das sieht man sehr, sehr gut jetzt auch bei Zypern, dass unsere Länder und vor allen Dingen südeuropäische Länder als zweitstellige oder sogar drittstellige Länder im Vergleich zu den nördlichen Ländern angesehen werden und durch diese ganzen Maßnahmen sogar eine moderne Sklaverei mittlerweile entsteht.
Noch vor kurzer Zeit freute er sich, dass sich die griechischen Parteien auf eine stabile Regierung und eine EU-konforme Politik einigen konnten. Heute scheint ihm der radikalere Weg fast vielversprechender.
Stopp, aufhören, raus aus dem Euro, dann machen wir eine schwere Zeit durch, dann machen wir die Hölle durch, aber dann gehört Griechenland uns noch. Das ist das Einzige, was uns bleibt.
Anastasios arbeitete länger, um am Abend nicht alleine zu sein. Xantippi war vorerst in Griechenland geblieben. Ein bisschen Trost fand er im Tango. Früher hatte er dieses Hobby ganz seiner Frau überlassen. Jetzt besuchte er in der Schweiz plötzlich Tango-Klassen.
Ich habe es unbewusst wahrscheinlich angefangen in der Schweiz, weil ich den Kontakt zu meiner Frau gesucht habe. Es war einfach nur eine Möglichkeit zu träumen.
Und als ihm das Träumen nicht mehr reichte, hat er seine Frau erpresst.
Ich habe gesagt, entweder kommst du oder ich packe meine Sachen und komme zurück nach Griechenland. Ich wollte einfach nicht mehr alleine bleiben. Und dann habe ich mir gedacht, lieber gehe ich wieder zurück, bin arbeitslos, als dass ich hier alleine bleibe.
Die Erpressung wirkte, aber der Abschied von ihren Schülern fiel Xanthippi sehr schwer.
Einige haben auch geweint wegen meiner Abschied, ja. Und ich auch.
Als Griechischlehrerin findet sie in der Schweiz nicht so einfach eine Stelle. Sie tanzt viel Tango, das sei wie Psychotherapie. Xanthippi und ihr Mann träumen von einer Rückkehr nach Griechenland. Die Jahre möglichst gut überbrücken, bis die Wartezeit für eine Arztstelle abgelaufen ist, das ist der Plan. Aber die Realität könnte anders aussehen.
Meine Oberärzte damals von meinem ehemaligen Hospital, wo ich gearbeitet habe, die sagen mir, bist du verrückt, bleib da, wo du bist, bloß nicht zurückkommen. Du wirst hier die Hölle durchmachen. Man arbeitet bis 350 Stunden im Monat und bekommt einen lächerlichen Lohn dafür. Und man muss sogar auf die Hälfte dieses Geldes noch 6 bis 9 Monate warten. Und das ist frustrierend, wirklich sehr frustrierend.
Die Krise lässt keine festen Pläne zu.
Als eine 35-jährige Frau möchte ich einfach ruhig in meiner Heimat leben und Familie gründen und so weiter. Und jetzt muss ich mich in einem fremdes Land überleben.
Spaniens Königin Sofia hat heute in Madrid eine große Ausstellung mit mehr als 200 Werken des surrealistischen Künstlers Salvador Dalí eröffnet. Die Schau bietet einen Einblick in alle Schaffensperioden des Künstlers, ist die erste bedeutende Retrospektive auf das Lebenswerk Dalís in Spanien und damit das spanische Kunstereignis des Jahres. Die Gemälde, Plastiken und Drucke stammen überwiegend aus dem Bestand der Dalí-Stiftung in Figueras, des Dalí-Museums in St. Petersburg im US-Staat Florida und des Madrider Königin-Sophia-Museums. Die Ausstellung war zuvor in leicht abgewandelter Form in Paris gezeigt worden und hatte dort fast 800.000 Besucher angelockt. Der wegen Beleidigung des Islam verurteilte türkische Pianist und Komponist Fazıl Say kämpft um einen Freispruch. Ein höheres Gericht habe einen Einspruch des in erster Instanz verurteilten Künstlers angenommen, berichtet heute ein türkischer TV-Sender. Say war in Istanbul zu einer 10-monatigen Strafe auf Bewährung verurteilt worden. Der international renommierte Künstler hatte über den Kurznachrichtendienst Twitter mehrere kritische Äußerungen verbreitet, die islamische Frömmelei und Scheinheiligkeit auf die Schippe nahmen. Say hatte die Vorwürfe der Blasphemie stets zurückgewiesen. Nach Der letzte Weinfeld, Small World und Der Teufel von Mailand folgt die nächste Verfilmung eines Romans von Martin Suter. Anfang Juni beginnen die Dreharbeiten zu Der Koch, dem letzten und bisher erfolgreichsten Buch des Schweizer Autors. Es ist 2010 im Diogenes Verlag erschienen, im deutschsprachigen Raum bisher gut 600.000 Mal verkauft und in 15 Sprachen übersetzt worden. Regie beim Film führt Ralf Hüttner, Träger des Deutschen Filmpreises 2011. Für die Hauptrolle der Andrea konnte Jessica Schwarz gewonnen werden. Der Film ist eine deutsch-schweizerische Co-Produktion. Das Budget beläuft sich auf 4,5 Millionen Franken.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.